Reden wir drüber. Der Tacheles-Talk. Martin Peterl und Gäste über Politik, Gesellschaft und Menschen.
Ein herzliches Willkommen zu unserem neuen alten Podcast. Er ist nicht nur mein Vater, sondern auch mein politisches Vorbild und der Mann, der mich zum Sozialdemokraten geformt hat in der heutigen Form, der ich bin, der mir sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Wolfgang Peterl. Hallo Papa.
Danke für die Einladung. Bin schon ganz neugierig, wie dieser Podcast funktioniert. Da ich ja schon ein älteres Semester bin, habe ich mit solchen Interviewformen ja noch keine Erfahrung.
Wir werden das gut hinbringen. Du wirst uns ja einen Blick in die Vergangenheit, aber auch mit deiner langjährigen Erfahrung in die Zukunft geben. Du warst ja 20 Jahre Bürgermeister von Korneuburg, nämlich von 1990 bis 2010. Heute reden wir darüber, was sich in Korneuburg drastisch in den letzten 15 Jahren verändert hat, was du anders machen würdest und warum die Inszenierung oft mehr zählt als Wissen. Und wie die Sozialdemokratie wieder stärkste Kraft werden kann in Korneuburg. Was hat sich in diesen 15 Jahren verändert, wo du nicht mehr Bürgermeister bist?
Man muss das natürlich so sehen, 1990 sind schon 35 Jahre vorbei. Innerhalb der 20 Jahre, wo ich Bürgermeister war, hat sich natürlich einiges verändert. Es haben sich auch Veränderungen ergeben, die auch nach diesen 20 Jahren nachgewirkt haben. Zum Beispiel das Gymnasium. Das ist unter meiner Ägide entstanden, durchgesetzt worden, der Baubeginn begonnen. Es war vor 17, 18 Jahren ein Containerdorf dort, wo die Schüler drin gesessen sind. Und jetzt ist es ein großer Schulkomplex.
Tolles Gymnasium.
Tolles Gymnasium, das einen großen Zuspruch hat.
Das sieht man, dass du ein Vorreiter in unserem Bezirk warst mit einem zweiten Gymnasium, weil jetzt kriegen wir ein drittes, nämlich in Gerasdorf. Das hat die Bildungsentwicklung in unserem Bezirk stark geprägt. Wir haben jetzt statt einem Gymnasium 1990 in Stockerau mittlerweile bald drei Gymnasium in unserem Bezirk.
Ja, das ist richtig. Und man muss das auch so sehen. Die Bauzeit war 1,5 Jahre, 2 Jahre. Die Zeit, die vergangen ist zur Durchsetzung, dass überhaupt ein Gymnasium nach Korneuburg kommt, bis zum Baubeginn, waren 20 Jahre. Da hat man schon sehr viel Diskussionsbedarf gehabt, dass wir in der Bezirksstadt eine zusätzliche höhere Bildungsanstalt bekommen.
Wenn wir jetzt zurückdenken, 1990, keine sozialen Medien, andere Wirtschaftslage, andere Stadtentwicklung, anderes Stadtbild. Nimm uns kurz mit auf eine Reise. Was war damals dein Gefühl, als du Bürgermeister wurdest? Was wolltest du als erstes anpacken?
35 Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Ich kann mich sicherlich nicht mehr so genau erinnern, aber es war natürlich auch damals vom Gefühl her, von meinem Gefühl her, eine Überraschung, dass ich vorgeschlagen wurde als Bürgermeister. Ich war seit 1980 im Gemeinderat tätig, war aber noch nicht einmal im Stadtrat. Mein Vorgänger Ferdinand Icher hat mich damals zum Bürgermeister vorgeschlagen und ich war für die damalige Zeit ein relativ junger mit 35 Jahren. Das war natürlich von der Gefühlswelt her ziemlich aufregend. Der Einstieg war natürlich ziemlich turbulent.
Das wollte ich dich auch fragen. Es hat ja nicht lange gedauert, haben wir 1991 noch einmal gewählt, weil ja die ÖVP, glaube ich, ihre Mandate niedergelegt haben und so eine Neuwahl erzwungen hat.
Richtig. Es war 1990. Im April war die Gemeinderatswahl und da hat erstmals die SPÖ die absolute Mehrheit verloren. Da hat die ÖVP, die sehr aggressiv agiert hat, die letzten 2-3 Jahre vor 90, die große Hoffnung gehabt, erstmals den Bürgermeister zu stellen. Es wurde damals mit der FPÖ, die damals aber nicht wie die heutige FPÖ agiert hat, sondern eher wie die Neos. Es war so quasi eine liberale, freiheitliche Partei. Da wurde besprochen, dass Bürgermeister Icher zurücktritt und dann die FPÖ die SPÖ unterstützt. Und Bürgermeister Icher hat das damals auch so gehandhabt, hat mich vorgeschlagen und die FPÖ hat mich damals unterstützt und ich wurde zum Bürgermeister gewählt. Die Aufregung war deshalb, weil dann die ÖVP aus dem Gemeinderat ausgezogen ist. Ein halbes Jahr später, im Oktober 1990, wurde dann eine Neuwahl angesetzt. Ich hatte aber das Glück, dass ich als Kommissär eingesetzt wurde und für die Stadt arbeiten konnte. So haben wir doch einige Bereiche sehr gut abgedeckt, im Besonderen neue Formen der Bürgerbeteiligung. Wir gehen durch die Stadt, also Bürgermeister hört die Bevölkerung an Ort und Stelle, wo die Leute wohnen und versucht, Wünsche zu erfüllen. In einigen Bereichen wie Betriebsansiedlung haben wir gerade in dieser Zeit auch sehr gut lösen können. Das Ergebnis war, dass die SPÖ im Herbst 1990 wieder die absolute Mehrheit gewonnen.
Ein kurzer Abstecher in die 90er, wie das damals abgelaufen ist. Was hat sich für dich, du bist ja Karneuburger, wohnst im Karneuburg, bist ja in vielen, vielen Vereinen auch noch tätig, was hat sich im Alltag der Menschen am stärksten verändert? Das Wohnen, der Verkehr, oder auch die wirtschaftliche Lage in Karneuburg. Wo siehst du da die stärkste Veränderung seit 2010, sage ich jetzt einmal?
Man muss diese Veränderungen, die sich ja schon angekündigt haben, vielleicht auch so wahrnehmen, dass dann seit 2010 diese Veränderungen festgesetzt wurden. Anfang 2000 wurde das Krankenhaus einerseits neu gebaut, andererseits an die Landesregierung übergeben. Da haben sich schon etliche Maßnahmen geändert. Ich würde sogar sagen, ideologische Maßnahmen. Wir haben vor der Übergabe im Krankenhaus ein österreichweit, wenn nicht mitteleuropäisch weites Aufsehen in der Geburtshilfe gehabt. Das wurde mit der Übernahme der Landesregierung abgeschafft worden. Ja. Das verschwand. Es war mit der Schließung der Werft und der Aufbau eines Kulturbezirks in der Schiffswerft 2010 dann eigentlich nicht mehr viel weitergegangen, außer dass man geschaut hat, dass man die Grundstücke verkauft. Das habe ich am stärksten bis jetzt wahrgenommen. Karneuburg ist von einer Stadt der Arbeit zu einer Stadt des Wohnens und Schlafens geworden, einer Stadt der Firmen, die produzieren, einer Stadt der Firmen mit Dienstleistungen. Und es ist wesentlich teurer geworden, besonders das Leben und das Wohnen. Hier wurde ein besonderer Sprung durchgemacht.
Wir sehen ja das in der Wohnungsentwicklung von Karneuburg ja ganz dramatisch. Wir sehen ja, dass immer mehr frei finanzierter Wohnbau geschaffen wird, weniger Gemeindewohnbau oder weniger unterstützter Wohnbau, geförderter Wohnbau. Das bringt uns natürlich in eine Bredouille. Ich möchte jetzt aber noch am Ende unseres Podcasts auf zwei Punkte eingehen, nämlich auf den einen Punkt der Inszenierung und auf den anderen Punkt, wie kann man wieder die Sozialdemokratie stärken. Die Inszenierung ist ja eine große Geschichte. Instagram, Facebook, Podcast. Das war ja früher, ich würde nicht sagen leichteres Geschäft, aber ein nicht so sehr zeitaufwendiges Geschäft. Wo siehst du hier ein bisschen auch, wenn man sich gut inszeniert, Brot und Spiele, die Wähler eher zieht, wie wenn man mit Wissen und Übersicht eine Stadt führt, weil mir kommt oft vor, wir haben in Karneuburg wenig Wissen im Hintergrund, wir haben eine ganz andere Prioritätensetzung, was die Finanzierung gewisser Projekte betrifft. Ist die Inszenierung das, was man in der Politik braucht, oder ist für dich das Wissen ein wesentliches, um auch die Bevölkerung wieder zu motivieren, dich wieder zu wählen? Wir haben ja gesehen, die letzte Gemeinderatswahl in Karneuburg ist ja sehr positiv für die Sozialdemokratie ausgegangen. Mit unserer Spitzenkandidatin Bernadette Heider-Wittmann haben wir gut 4% und 2 Mandate wieder zulegen können. Meiner Ansicht nach ist das Wissen bei der Bernadette schon ein wesentlicher Faktor. Wie siehst du das? Wie würdest du das sagen?
Ich glaube eigentlich, dass die Inszenierung in der Politik immer schon war. Es sind halt andere technische Voraussetzungen. In den 90er Jahren hat man auch Inszenierung gebraucht, um Aufmerksamkeit zu erwecken. Allerdings halt nicht über Podcast oder KI-gestützte Medien, sondern, wie man heute so schön sagt, über Face-to-Face-Kommunikation und Druckmedien. Da war auch immer eine gewisse Inszenierung natürlich dabei. Ich sehe das schon so, dass Inszenierung und Show in der Politik die Aufmerksamkeit erhöht. Aber die Umsetzung, die fachlichen Arbeiten, die Überlegungen, die Ideen zu gesellschaftlichen, städtischen, wie auch immer, Entwicklungen, die schaffen Vertrauen. Und man braucht beides. Man braucht einerseits Aufmerksamkeit, weil ohne Aufmerksamkeit kommt es nicht vor. Aber man braucht gleichzeitig auch Vertrauen. Vertrauen entwickeln kann man nur mit Umsetzungsmaßnahmen, die man spürt, die man sieht, die wirken. Daher glaube ich, dass natürlich mit den heutigen technischen Mitteln auch beides einen Stellenwert und einen Platz in der Politik finden. Natürlich, wenn nur mehr Show gemacht wird, wenn nur mehr inszeniert wird, wenn nur mehr Fake News alles beherrschen, dann wird das Vertrauen immer kleiner. Man sieht auch die sogenannte Politikverdrossenheit, nicht die Verdrossenheit allgemein zur Politik, sondern eine Verdrossenheit des heutigen Politikmachens. Und da muss man sich sicherlich überlegen, wie man diesen Spagat zwischen Aufmerksamkeit erwecken und Vertrauen schaffen, auch in seinem ideologischen Weltbild und Bereich durchsetzen kann.
Es ist gleich eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema, und zwar Sozialdemokratie. Ich bin selbst in eine sozialdemokratische Familie reingeboren, mit Großvater, mit dir. Also bei uns war eigentlich immer Politik an erster Stelle und natürlich da die Sozialdemokratie. Das ist mir ja in die Wiege gelegt worden, wo ich aber dankbar bin, weil ich ja meine Haltung und mein Menschenbild ist ein sozialdemokratisches. Weil wir oft auch innerhalb der Familie ein bisschen auch dem Weg der Sozialdemokratie unterschiedlich sehen. Jetzt möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern schon mal mitgeben, warum zögern Menschen heute, sozialdemokratisch zu wählen? Was sagst du dazu? Warum hast du damals die absolute Mehrheit bekommen? Warum hast du dann die Bewegung so mobilisieren können, dass das immer mehr geworden ist? Wir haben das jetzt da mit der Bernadette teilweise geschafft, aber du warst ja da ein Vorreiter und hast ja Menschen mit dir gezogen, die ja dann Wahlkampf mit dir gemacht haben. Warum sind wir da damals so stark gewesen und warum zögern heute die Menschen noch Sozialdemokratie zu wählen?
Das muss man auf mehreren Ebenen sehen. Einerseits natürlich die Regierenden in einer Stadt oder in einer Gemeinde, aber sozusagen auf der Ebene, wo man direkt mit den Menschen Kontakt hat, hat natürlich der Regierende gewisse Vorteile. Da kommen natürlich auch Menschen dazu, die mitarbeiten wollen. Das ist ein gewisser Vorteil. Es ist natürlich auch die allgemeine gesellschaftliche Situation, das Individuelle, hauptsächlich auf sich selbst schaut, ist, glaube ich, ein weiterer Grund, warum wir in der Sozialdemokratie gerade auch bei den sogenannten Funktionären Probleme haben, dass wir nicht mehr diesen Zuspruch wie früher haben. Umgekehrt aber ist es, glaube ich, wichtig, dass die Führungskräfte der sozialdemokratischen Bewegung eines sich immer vor Augen halten sollten. Sie sollten selbst bleiben, so wie sie sind, sind sie. Und nicht unbedingt Das habe ich ja selbst erlebt in meiner politischen Zeit schon. Nicht unbedingt nach Modeerscheinungen, nach Vorgaben, die politische Strategen vorgeben, weil das gerade in der Umfrage oder gerade jetzt vielleicht gut ankommt. Modeerscheinungen kann man bei Inszenierung ein bisschen mitnehmen, aber der Auftritt selbst sollte immer bei einem selbst bleiben. Sich nicht wie ein Schauspieler nach dem Stück, nach den Vorgaben richten.
Mit einem Satz: immer sich selbst treu bleiben und genau. Immer selbst bleiben.
Genau.
Und trotzdem ein bisschen mit Inszenierung sich zu promoten.
Genau.
Was würdest du uns als junges Team in Korneuburg mitgeben, dass wir wieder die stärkste Kraft oder den Bürgermeister oder Bürgermeisterin in unserem Fall stellen können?
Wir sind in Korneuburg gar nicht auf einem schlechten Weg. Die Bernadette macht das meiner Meinung nach sehr gut. Ich glaube, dass man so wie früher direkt beim Menschen sein soll, dass es eine konkrete Kommunikation geben soll, und keine Allerweltspolitik, sondern wirklich, was man sich vorstellt, in Zukunft neu zu gestalten, dass man das auch
unser Plan für Korneuburg
klar kommuniziert und trotzdem, dass man eine starke Führung braucht. Eine starke Führung, nicht jetzt eine absolute Führung, sondern nach außen hin, dass die Führung unbestritten ist, wenn die Führung, nämlich die Bernadette zum Beispiel, in der Öffentlichkeit eine Aussage tätigt, dass auch die Partei selber hinter diesen Aussagen steht. Das wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Alles andere ist natürlich der heutigen Zeit, der politischen Konstellation geschuldet. Diese drei Punkte wären einmal wichtig, wenn die umgesetzt werden.
Wir sind wirklich am richtigen Weg. Ich glaube, wir haben ein ganz tolles Team von Menschen derzeit in Korneuburg, die sich wahnsinnig für die Stadt einsetzen wollen, wahnsinnig mitarbeiten. Das ist das, was wir für Korneuburg machen können und wollen. Zum Schluss möchte ich jetzt nur dich bitten, ein Schlusswort für Korneuburg. Was wünschst du dir für die Stadt? Was wünschst du dir für die Sozialdemokratie in der Stadt und was kannst du uns da mitgeben?
Ich wünsche mir natürlich, dass Korneuburg wieder sozialdemokratisch wird. Mehrheitlich sozialdemokratisch. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Ich meine, dass so Nähe, Klarheit und Kompetenz, den konkrete Maßnahmen und gute Kommunikation und eine Führung, die die volle sozialdemokratische Unterstützung hat, dieses Ziel erreichen wird.
Herzlichen Dank. Danke dir für den ersten Podcast nach einer langen Pause. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonnieren, teilen, kommentieren. Schreibt mir, welche Ideen ihr für Korneuburg noch einbringen wollt unter martin.betal@spoe.at. Danke, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba.